Ich danke vor allen Dingen dem Musikteam für die wunderbare Begrüßung. Das war ganz wunderbar. Ich wünsche dir was Schweres. Leichtigkeit. Das habe ich auf einer Karte gelesen. Und spätestens im Urlaub frage ich mich, warum fällt mir das so schwer, in meinem Alltag umzusetzen? Dann wünschte ich mir, wenn ich nur mehr Zeit hätte, dann würde ich erstens all die Dinge tun, die ich immer schon mal gerne machen würde und hätte zweitens dafür auch noch genügend Zeit. Vielleicht wäre jetzt ein Vortrag über Zeitmanagement oder einfach so Tipps für den Alltag angebracht. Aber da muss ich Sie gleich schon zu Beginn enttäuschen. Es geht mir heute Nachmittag nicht um Optimierung, sondern eher um Reflexion. Das Jahr 2012 ist zum Jahr des Burnouts erklärt worden, und zwar von Professor Jens Meisner. Der ist Professor für Organisation und Innovation der Universität in Luzern in der Schweiz. In der Arbeitswelt hat sich nämlich viel geändert, und selbst Optimisten unter uns ist klar, dass vieles nicht mehr gut läuft. Die neue Arbeitsform, der sogenannte Workstyle, will die besten Fähigkeiten seiner Mitarbeiter immer verfügbar haben. Das hat zur Folge, dass der Arbeitsplatz 2 Meter neben dem Bett sozusagen sich befindet und manchmal unmittelbar nach dem Aufstehen schon beginnt. Es geht darum, die besten Talente immer verfügbar zu haben, und die moderne Technik macht es möglich, dass im Grunde fast jeder immer überall erreichbar ist. Das hat zur Folge, dass ungefähr 4 Millionen Deutsche an behandlungsbedürftiger Depression leiden und Schätzungen zufolge etwa 3 Millionen an Burnout. Die Fehlzeiten aufgrund von psychischer Erkrankung sind von den Jahren 2004 bis 2011 auf das 14-fache gestiegen. Und die Kosten, die unserem Land dadurch entstehen, belaufen sich auf 2-stellige Milliardenbeträge. Der erschöpfte Mensch hat den Gebrechlichen abgelöst. In den 1970er Jahren waren Grund für Ausfallzeiten eher Muskel- und Knochenerkrankungen. Da kann man heute mittlerweile mit Austausch von Gelenken sehr viel tun. Heute ist es eher der erschöpfte Mensch. Und trotz vieler technischer Fortschritte sind wir überlasteter denn je und haben kaum noch Zeit für zweckfreie Dinge, entdecken die Schönheiten des Alltages manchmal nur so im Vorbeirauschen. Wie ist jetzt die Definition des sogenannten Burnout, des Ausgebranntseins? Wenn ich ausgebrannt bin, dann habe ich keinen Zugang mehr zu meinen Kraftreserven. Wenn ich ausgebrannt bin, dann ist es mehr als so ein üblicher Durchhänger, den jeder mal hat. Das merkt man daran, dass ein Wochenende oder ein Urlaub nicht ausreicht, um sich wieder erholt und erfrischt zu fühlen. Körperlich ist es zu merken, dass man ganz schlecht schlafen kann, der Appetit verliert und auch das Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten nachlässt. Was einem früher spielend von der Hand gegangen ist, da hat man heute Mühe und denkt, oh, was ist, wenn ich versage? Dann kommt noch so ein Gefühl von Frustration hinzu. Also die kleinen Fehler, die einem passieren, die erscheinen übergroß. Und das, was einem gelungen ist, das schreibt man eher dem Zufall zu. Besonders zu bemerken ist das auch, wenn man ein sonst recht geselliger Typ ist, der gerne einer Einladung folgt und auch gerne andere einlädt, der hat irgendwie so keine Lust mehr. Also eher die Tendenz, sich zurückzuziehen, keine Lust mehr, jemanden zu treffen, sich mit jemandem zu unterhalten und in Austausch zu geraten. Und es stellt sich ganz vermehrt die Frage nach dem Sinn. Was soll das Ganze? Ein Gefühl der Leere macht sich breit. Und körperliche Beschwerden wie Verstopfung, Verspannungen, innere Unruhe kommen hinzu. Was läuft da ab, rein körperlich? In einer ganz normalen Stressreaktion werden Botenstoffe über die Hypophyse an den Blutkreislauf gesendet, die an die Nierenrinde sozusagen das Signal geben, dass das Stresshormon Cortisol produziert wird. Cortisol produziert dann Adrenalin und Noradrenalin, was den Körper in so eine Alarmbereitschaft versetzt. Also ich bin bereit, sozusagen in Aktion zu treten, der Pulsschlag ist erhöht, die Aufmerksamkeit ist da. Und das braucht der Körper dann im Gegenzug dann, also ne, wenn ich aktiv genug war, dann braucht der Körper auch wieder Entspannung. Die inneren Organe erholen sich und das Cortisol baut sich ab. Wenn aber diese Ruhephase ausbleibt, dann kann auch das Adrenalin und das Noradrenalin sozusagen nicht abgebaut werden und der Körper bleibt in so einer Dauerspannung. Und jemand, der ausgebrannt ist, der kann das auch so, also findet das ganz unangenehm, dass er, obwohl er ruhig auf dem Sofa sitzt, trotzdem sich wie getrieben fühlt, so eine ganz innere Unruhe. Also man kann die Freizeit überhaupt nicht genießen. Burnout ist keine Krankheit nach der internationalen Klassifikation, sondern ist eher ein Erklärungsmodell. Also das erklärt einen Zustand, der in eine Krankheit münden kann. Das ist dann je nach körperlicher Beschaffenheit, entweder kann das eine psychosomatische Erkrankung sein oder eine Angststörung oder auch eine Depression. Stellt sich nun die Frage, ob Burnout, dieses Ausgebranntsein, von zu viel Arbeit kommt. Die Wochenarbeitszeit hat in den letzten 100 Jahren sehr abgenommen. Genau genommen hat sie sich halbiert. Und das ist irgendwo paradox. Vor 100 Jahren gab es das Problem des Ausgebranntseins so nicht. Und heute haben wir damit zu tun, obwohl wir im Grunde weniger Arbeitszeit haben. Die Psychologin Diana Drexler schreibt dazu, chronische Stressreaktionen werden immer häufiger und das liegt nicht an der Arbeit selbst, beziehungsweise daran, wie lange oder wie viel gearbeitet wird. Stresssymptome werden auch nicht dadurch gemindert, dass jemand mehr Freizeit hat. Das ist interessant. Symptome des Burnouts treten dann auf, wenn jemand mehr gibt, als er zurückbekommt. Es gibt also wie so eine innere Waage, das Geben und das Zurückbekommen. Und beim Burnout ist diese Waage aus dem Gleichgewicht geraten. Also es ist ein Ungleichgewicht zwischen Geben und Empfangen. Jemand, der viel arbeitet und auch viel zurückbekommt, der brennt nicht aus. Aber es liegt an diesem Zurückbekommen. Andreas von Heil, Professor für praktische Theologie, formuliert es so: Burnout gefährdet sind alle Personen, die sich auf eine Arbeit, eine Lebensweise oder eine Beziehung eingelassen haben, die sie langfristig über- oder unterfordert. Hier ist interessant, dass das also nicht nur die Arbeit die Ursache ist, sondern kann auch eine Beziehung sein, wo ich das Gefühl habe, ich investiere mich und bekomme sozusagen nicht diesen Ausgleich. Also ich habe mich auf etwas eingelassen, die von der inneren Buchführung erwartete Gratifikation nicht bringt. Die Überforderung kennen wir alle, da können wir uns was drunter vorstellen. Aber wie sieht es jetzt mit der Unterforderung aus? Es gibt nicht unerheblich viele Menschen, die Burnout betroffen sind vom Burnout-Syndrom, die einfach eine langweilige Arbeit haben. In der Literatur, die da hinten auch ausliegt, habe ich gefunden, dass sehr viele Beamte, die mal mit großer Freude und Eifer in den Beruf gestartet sind, aber dann über Jahre sozusagen in einem Beruf hängen bleiben, weil sie einfach ein gutes Einkommen haben, aber die Herausforderung nicht mehr da ist, dass sie das einfach langweilt, dass die dann ja, sich bestenfalls in gutes oder in anspruchsvolles Ehrenamt suchen oder eben ein Hobby, was diesen Ausgleich bringt. Es ist also nicht nur, wenn ich eine Aufgabe habe, die mir zu schwer ist, sondern auch die mich schlichtweg langweilt, die in so ein Burnout führen kann. Ebenfalls Heil meint dazu, das ist jetzt auch interessant, Burnout ist eine gesunde Reaktion auf ungesunde Arbeitsbedingungen oder Sozialbeziehungen. Also eine gesunde Reaktion. Das heißt, Burnout ist auch etwas Folgerichtiges auf etwas Ungesundes, was uns umgibt. Und dafür gibt es aus meiner Sicht zwei Ansätze. Zum einen besteht in unserer Zeit tatsächlich von außen eine große Gefährdung. Als erstes möchte ich das nennen, die Maßlosigkeit. Leonardo da Vinci hat bereits im 15. Jahrhundert festgestellt, das Glück besteht darin, in dem zur Maßlosigkeit neigenden Leben das rechte Maß zu finden. Und ich denke, das trifft heute noch genauso zu. Eine Mutter berichtete mir, wie ihr 12-jähriger Sohn ganz unglücklich vor seinem Geburtstagstisch saß. Er hatte 12 CDs geschenkt bekommen und frug seine Mutter, und darüber soll ich mich jetzt noch freuen. Es sind schlichtweg zu viel gewesen. Weitere Begriffe von Maßlosigkeit sind mir eingefallen, dieses All-You-Can-Eat-Angebot. Also nicht mehr mein Appetit bestimmt letztlich, was ich esse. Ich werde abgelenkt, ich werde versucht, eine natürliche Grenze zu überschreiten. Und irgendwann, mein Vater sagt manchmal, nichts ist schwerer zu ertragen als eine Reihe von guten Tagen. Das ist dann einfach nicht mehr gut, wenn es zu viel ist. Weitere Dinge sind mir eingefallen, sogenannte Flatrates in unterschiedlichsten Bereichen. Die sind natürlich erstmal ganz nett und gut, aber wir müssen selber so eine Grenze definieren und finden für uns. Die vielen Möglichkeiten, die wir alle nicht missen möchten und die angenehm sind, aber neue Schwierigkeiten mit sich bringen, wenn uns die Welt offen steht. Immer wenn ich mich für ein was entscheide, dann entscheide ich mich gegen etwas anderes. Der zweite Punkt ist die Schnelllebigkeit. Wenn man einen Computer hat, der älter als 5 Jahre ist und eine Frage hat, dann bekommt man häufig ein etwas mitleidiges Lächeln und den Hinweis, sich doch mal etwas Neueres zu leisten. Während unsere Vorgenerationen noch Werte für die nächste Generation geschaffen haben, kann man sich das heute fast gar nicht mehr vorstellen. Wir haben zum Beispiel Möbel noch von der Großelterngeneration, die damals noch massiv gebaut haben. Und die heutige Generation, die muss einfach flexibel sein und kauft dann eher bei IKEA ein. Auch die Schnelllebigkeit von Wissen ist deutlich, dass zum Beispiel an der Hochschule studierte Lehrer sich von ihren Schülern Computerprogramme erklären lassen müssen, weil das einfach so schnell sich wieder überholt. Von meinen Kindern habe ich mir erklären lassen, dass die modernste Form der Partnersuche, Moment, hier rutscht, das Tinder-App ist. Kann man mich noch verstehen? Ich verstehe, ist was? So, kann man mich verstehen? Gut, das Tinder-App ist, da hat man, wenn man interessiert ist, jemanden kennenzulernen, auf seinem Smartphone ein Foto und kann das binnen Bruchteil von einer Sekunde nach links oder nach rechts wegschieben von ist mir sympathisch, würde mich mal interessieren oder kein Interesse, möchte ich nicht mehr wiedersehen. Das hat also Ausmaße angenommen, wie sich unsere Vorfahren noch gar nicht vorstellen könnten. Bei Titus Müller, der schreibt in seinem Buch Glück hat 1000 Farben, in dem Kapitel Glücklich mit wenig, etwas, das schön ist, ist in 10-facher Ausfertigung nicht unbedingt 10-mal so schön. Das rechte Maß zu finden, darum geht es heute. Und diese Frage nimmt uns auch niemand ab, die müssen wir selbst treffen. Ich fand es zum Beispiel auch mal sehr interessant, ich bin ein recht kontaktfreudiger, sozialer Typ, dass eine Ordensschwester angeregt hat, auch die Zahl der Menschen, mit denen ich engeren Kontakt habe, auch zu begrenzen. Weil irgendwann ist auch meine Empathiefähigkeit oder einfach mein soziales Volumen ist dann auch irgendwann mal erschöpft. Fand ich auch sehr interessant. Das heißt nicht, dass ich gegen irgendwelche Menschen bin, sondern dass ich damit gut haushalten muss, wem ich meine Kraft widmen kann. Es gibt heute viele gute Angebote. Moment, ich Es gibt heute viele gute Angebote und Veranstalter können ein Lied davon singen, dass es manchmal eben zu viele sind. Und gute Angebote werden einfach aus dem Grunde manchmal nicht genutzt, weil die Leute schlichtweg keine Zeit haben. Wenn man sich in den Bereich der Medien umsieht und zum Beispiel irgendwelche Serien angucken möchte, von denen die Freunde sagen, die musst du unbedingt gesehen haben und dann diese Fülle sieht, dann weiß man, dass man das im Leben nie schaffen kann, alles anzugucken, was einen vielleicht interessiert. Und das betrifft auch generell unsere ganzen Sinneseindrücke. Als ich vor über 20 Jahren Fahrschule gemacht habe, hat mein Fahrlehrer damals das mit Sorge gesehen, diese Werbung, die wir ja zu DDR-Zeiten nicht kannten, am Straßenrand. Und er sagt, er denkt, da ist eine ganz hohe Ablenkung. Und ich ertappe mich dabei selber auch. Also wenn noch ein Schild ist, was feststeht, geht das allemal noch. Aber dann gibt es ja auch Plakate, die sich sozusagen immer nach ein paar Minuten wieder wechseln. Und man guckt dann doch mal rüber und ist wieder abgelenkt und hat einfach sehr viel auch zu verarbeiten. Für unsere Augen, auch für unsere Ohren, ist es immens, was da auf uns einströmt. Es gibt kaum noch einen Ort, der wirklich ruhig ist. Überall in Geschäften gibt es Musik, gibt es irgendwelche Informationen, gibt es Ansagen. Jemand, der eine Information loswerden möchte, überlegt heute schon krampfhaft, auf welchen Weg tue ich das, damit wirklich diese Information bei meinem Gegenüber ankommt. Telefon, E-Mail, manche lesen einfach privat keine E-Mails mehr, weil sie ja auf Arbeit so viel bearbeiten mussten. Das sind echte Fragen. Hinzu kommt, dass wir alle unterschiedlich ausgestattet sind. Andreas von Heil hat ja gesagt, eine gesunde Reaktion eines sensiblen Menschen. Was zeichnet einen sensiblen Menschen aus? Ihn zeichnet aus, dass er Reize, Einflüsse, die er sieht, hört, riecht und schmeckt, anders wahrnimmt als jemand, der weniger sensibel ist. Sensible Menschen haben eine andere Reizverarbeitung. Etwa 10-15% aller Lebewesen sind hochsensibel. Das heißt, sie verarbeiten das, was sie wahrnehmen, das geht etwas tiefer in ihr Bewusstsein rein. Also die können das nicht so leicht abschalten. Also wenn ich mich mit jemandem unterhalte und da kommt ein Nebengeräusch, dann ist das Nebengeräusch sozusagen ganz schwer auszuschalten. Und das ist für Menschen, die sensibler sind, ist das alles etwas anstrengender. Man könnte sagen, die können nicht so gut filtern, was aber nicht ein Zeichen von Schwäche ist, sondern auch von Stärke. Es gibt andere Kulturen, wo das überhaupt nicht ein Makel ist, wie hier in unserer hochindustrialisierten, Hochleistungsgesellschaft. Der zweite Punkt, der von außen als ungesund bezeichnet werden kann, ist heute die mangelnde Anerkennung. Es gibt ganze Berufsgruppen, die bei Weitem nicht mehr die Anerkennung bekommen, die sie mal genossen haben. Dazu zählen die Pfarrer, die Polizisten, die Krankenschwestern. Als ein Beispiel möchte ich die Lehrer herausgreifen. Wenn man als Lehramtsstudent zum Beispiel eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen möchte, dann ist der Betrag ungleich höher als bei Studenten einer anderen Studienrichtung. Und auf Nachfrage bekommt man die Erklärung, weil ein gewisser Prozentsatz einfach das natürliche Renteneintrittsalter gar nicht mehr erreicht, sondern wegen Burnout einfach früher in den Ruhestand gehen muss. In den sozialen Berufen ist es so, dass bestimmte Tätigkeitsumfänge einfach ganz andere geworden sind. Eine Krankenschwester hat ursprünglich mal angefangen, weil sie eine ganz persönliche Zuwendung zu einem Menschen gesucht hat und muss jetzt einen großen Prozentsatz einfach vor Papier sitzen und Zahlen ausfüllen, was sie wieder nicht erfüllt von ihrem Inneren naturell her. Wieder von dieser Waage, sie tut etwas und bekommt aber nicht das, was sie sich selber denkt. Nämlich dieses dankbare Lächeln zum Beispiel eines Patienten, wie gut es ihm tut, wenn einfach jemand ihm zuspricht. Anerkennung braucht jeder. Anerkennung motiviert uns. Anerkennung lässt uns auch in unserer Individualität finden. Wir sind alle ganz unterschiedlich und eben in dem Maße, wie wir anerkannt sind, steigt auch unser Selbstwert. Die Formen der Anerkennung sind so unterschiedlich, wie wir Menschen sind. Ein gewisses Maß an Anerkennung ist natürlich das Geld, ist ganz klar. Da gibt es wirklich auch Berufe, die wirklich bei weitem nicht im ausreichenden Maß eine Anerkennung finden. Aber Anerkennung kann man auch geben, indem man ja vor eine Aufgabe gestellt wird, die einfach etwas schwieriger ist als die vorherige, was auch eine Form von Anerkennung ist. Mir wird etwas zugetraut. Anerkennung kann man einfach auch aussprechen oder mit Auszeichnungen einfach nochmal in einem schönen Rahmen stellen. Manchmal ist es so, dass ein einfaches "Oh, schmeckt das gut" einfach die ganzen Mühen bei der Zubereitung einer Mahlzeit vergessen lässt. Und wir müssen aufpassen, oder ich denke, das ist einfach ein bisschen ein Defizit in unserer Zeit, dass wir uns generell zu wenig anerkennen. Und das trifft auch vor allen Dingen für die zu, die eine Arbeit tun, wo man das Ergebnis nicht so gleich sieht. Wenn früher ein Handwerker zum Beispiel einen Schrank gebaut hat, dann hat er am Ende des Tages gesehen, was er geschafft hat. Da musste niemand mehr sagen, das war toll, das hat er selber gesehen. Und heute gibt es vielerlei Arbeiten, wo man das eben nicht mehr sieht, zumindest nicht sofort sieht. Als erstes sind mir zum Beispiel die Mütter eingefallen, die Tag ein, Tag aus alltägliche Dinge tun und sich manchmal fragen, wieso räume ich eigentlich jetzt auf, wieso putze ich jetzt eigentlich, wo ich genau weiß, dass ich das morgen wieder tue. Und das ist gut, wenn wir Mütter anerkennen, wenn wir zum Beispiel Menschen anerkennen, die Angehörige pflegen. Ein Beispiel für Demenzkranke. Ne? Man kann kein Ergebnis sehen und es ist so eine ganz wertvolle Arbeit, die, ich sag mal, in der unsichtbaren Welt auf jeden Fall gesehen wird. Aber wir tun auch gut daran, wenn wir sie ab und zu zumindest verbal sozusagen greifbar auch machen und uns gegenseitig das sagen. Manche fragen sich auch, ja, wie könnte ich denn jemanden anders anerkennen? Da hilft es, so ein Stück zu gucken. Jesus hat mal in seiner Bergpredigt unter anderem gesagt, alles, was ihr wollt, dass euch die Leute tun, das tut ihnen zuerst. Also wer jemanden anders anerkennen will, der braucht einfach nur bei sich selber gucken, was hat mir denn so richtig gut getan? Was hat mir denn so einen Push gegeben? Und das einfach bei der nächsten Gelegenheit mal versucht. Einfach so ganz profan beim Einkaufen. Ne? Wenn da immer eine nette Verkäuferin ist, die einfach immer ein Lächeln auf den Lippen hat, warum kann man das ihr nicht einfach sagen? Ach, wissen Sie, irgendwie, wenn ich sie so sehe, das tut mir gut. Da freut die sich auch. Neben diesen äußeren Umständen gibt es natürlich, wie schon in der Anmoderation gesagt worden ist, geht es auch um unsere eigene innere Einstellung. Denn nicht alle kommen bei viel Arbeit oder ungünstigen Bedingungen in ein Burnout. Manche bleiben auch gesund. Stellt sich die Frage, ob es besonders anfällige Menschen gibt. Ja, die gibt es. Wer ausbrennt, das sind Menschen, die zuvor gebrannt haben. Ein Merkmal ist, dass sie gerne arbeiten, dass sie auch begeisterungsfähig sind. Jemand, der ausbrennt oder in der Gefahr steht, auszubrennen, arbeitet also in der Regel immer gern, hat hohe Ziele und setzt sich immer aktiv auch für Ideale ein. Er ist häufig vielseitig interessiert und hat einen Sprachfehler. Kann nämlich ganz schlecht Nein sagen. Selbst Mutter Teresa schrieb in den 1950er Jahren in ihr Tagebuch: In meinem Inneren ist es eiskalt, abgewiesen, leer, kein Glaube, keine Liebe, kein Eifer. Die Seelen ziehen mich nicht mehr an, der Himmel bedeutet mir nichts mehr. Für mich schaut er wie ein leerer Platz aus. Mutter Teresa, die große Heilige, auch sie ist von diesem Burnout nicht verschont geblieben. Wie wir alle wissen, hat sie das gut überstanden. Und Sie kennen vielleicht aus dem persönlichen Umfeld Menschen, die das betrifft. Was kommt nun von außen? Und genau, wozu bin ich so beschäftigt? Ist ja die Frage nach meiner eigenen Motivation und nach der Frage, wie sieht mein inneres Selbstkonzept aus? Wie wichtig ist es mir, von anderen gemocht zu werden? Wie wichtig ist es mir, anderen zu gefallen? Wenn mir das wichtig ist, dann kann es passieren, dass ich manchmal Dinge tue, die einfach meine Kraftreserven überschreiten, die mir auch keine Freude machen. Manchmal möchte ich mir auch meine Anerkennung verdienen oder einfach Schuldgefühle loswerden. Wie wichtig ist es mir, keinen Fehler zu machen? Anstatt mich auszuprobieren und einfach mal zu gucken, was liegt mir, wäge ich aus, gebe ich vorher ab und ich lege erst los, wenn wirklich nichts mehr schief gehen kann. Ist es mir wichtig, möglichst Konflikte zu vermeiden? Auch das ist eine schwierige Geschichte, weil dann bin ich in so einer inneren Anspannung. Ich bin nicht bei mir, sondern bin häufig bei dem anderen. Ich versuche quasi die Kohlen aus dem Feuer zu holen, bevor das überhaupt brennt und versuche vieles Konfliktpotenzial vorher schon auszuschalten, was natürlich sehr... Diese Prägung, die haben wir natürlich durch unsere Elternhäuser, aber auch durch unsere Kultur. Es ist ein Wert in unserer Gesellschaft, fleißig zu sein, tüchtig zu sein. Und ein bisschen Stress gehört doch auch zum guten Ton, oder? Manche halten einen ausgefüllten Kalender für ein ausgefülltes Leben, sagt Gerhard Uhlenbruck, der Mediziner. Aber nicht die Menge der Arbeit ist ausschlaggebend, sondern die Haltung, mit der ich sie verrichte. Ein Handwerksmeister, Jahrgang 1912, der in den 20er Jahren seine Lehre zum Tischler gemacht hat, berichtet über seine Gesellenzeit, in der die Arbeitswoche 48 Stunden inklusive Samstage betragen hat, dass er heute feststellt, dass viele sozusagen die Arbeitszeit nur noch sozusagen abarbeiten mit dem Blick auf die Freizeit. Ich muss das schnell tun, damit ich endlich was Gescheites machen kann. Und er schreibt, Zeitdruck habe er damals selten gekannt, obwohl es Stoßzeiten und auch Großaufträge gab, die vollen Einsatz erforderten. Aber so ein Stress wie in der heutigen Zeit war damals nicht da. Die Frage stellt sich, wenn ich sozusagen nur auf die Freizeit hinarbeite, ob ich auch meine Arbeitszeit als Lebenszeit genießen kann. Auch in meiner Arbeitszeit stehe ich in der Beziehung zu mir, zu meinem Nächsten und zu Gott. Das alles ist miteinander verwoben. Im Buch Prediger im Alten Testament steht: Nun weiß ich, warum die Menschen so hart arbeiten und so viel Erfolg haben. Sie tun es nur, um den anderen in den Schatten zu stellen. Auch das ist sinnlos, als wollten sie den Wind einfangen. Zwar sagt man, der dumme Faulpelz legt die Hände in den Schoß und verhungert. Ich aber meine, besser nur eine Handvoll besitzen und Ruhe genießen, als viel Besitz haben und alle Hände voll zu tun. Denn im Grunde lohnt es sich ja doch nicht. Wenn das zu meinem verborgenen Selbstkonzept gehört, mit meinem Fleiß die anderen in den Schatten zu stellen, dann muss ich mir natürlich auch die Frage stellen, welchen Preis zahle ich dafür? Was lohnt sich? Hier wird das Bild vom Haschen nach Wind gebraucht. Es ist sinnlos und es brennt uns aus. Im Alten Testament steht ebenfalls, kaufet die Zeit aus. Und das missverstehen manche, dass sie möglichst fleißig sein sollen. Aber das ist nur die Aufforderung, das Wesentliche vom Unwesentlichen zu trennen. Eine Frau, die ihre beiden Eltern bis zum Tod gepflegt hat, schreibt in einem Artikel über diese Zeit: Alltägliche Probleme betrachte ich seither durch die Ewigkeitsbrille. Oder wie meine Großmutter zu sagen pflegte, wie klein werden doch die Dinge dieser Welt, wenn das Licht der Ewigkeit drauf fällt. Ich mag diesen Satz, der einmal in der Losungsauslegung stand: jeden Tag ans Sterben denken und dann leben. Wir lesen ja manchmal bei den Todesanzeigen plötzlich und unerwartet. Im Grunde wissen wir alle, dass der Tod eintritt, auch unser Tod eintritt. Und wir sind klug, wenn wir einfach jeden Tag mal daran denken, nicht als große Angst, sondern weil sich dann manches relativiert. Und wir wissen, dass dieser Augenblick nur in diesem Augenblick da ist. Dieser Tag heute, den gibt es eben nur heute. Damit gewichten wir unsere Dinge anders und setzen vielleicht auch die Prioritäten neu. Bei jedem, wo das mal passiert ist, wo ein lieber Freund plötzlich aus der Mitte gerissen worden ist, man geht in seinem Alltag anders plötzlich mit den Dingen um. Man ruft plötzlich eine Freundin an, von der man lange nichts mehr gehört hat, anstatt die Küche zu putzen. Die Prioritäten werden anders gesetzt. Können wir unsere Arbeitszeit als Lebenszeit genießen? Eine Hilfe dabei kann der achtsame Umgang sein. Was ist Achtsamkeit? Zunächst vom Begriff, im Englischen heißt es Mindfulness und der kommt ursprünglich aus dem Buddhismus. Heute werden die Techniken der Achtsamkeit auch hier eingesetzt und im Unterschied zum Buddhismus, wo es oft um das Ausrichten auf ein Nichts, auf ein inneres Leermachen geht, können wir uns ausrichten auf Gott. Erste wissenschaftliche Studien in den 1970er Jahren haben belegt, dass diese Techniken sehr wirkungsvoll sind. Und zwar hat man an chronischen Schmerzpatienten erfolgreich diese Übungen angewandt. Jon Kabat-Zinn, ein recht führender Experte auf diesem Gebiet, hat eine achtsamkeitsbasierte Stressreduktionstechnik entwickelt. Achtsamkeitstechniken finden heute auch in allen Kliniken bei der Behandlung von Depressionen sozusagen Anwendung, weil sie die Emotionen besser regulieren. Unter Achtsamkeit versteht man das Verweilen im Augenblick. Es geht darum, den Augenblick intensiv erleben und wahrnehmen zu können. Und es geht um ein Achtgeben auf das, was mich umgibt. Und das betrifft alle Gedanken, alle Vorstellungen, alle Gefühle, die mir so da sind in diesem Moment. Achtsamkeit unterscheidet sich von der Konzentration im Wesentlichen. Bei der Konzentration geht es darum, möglichst mich auf eine Sache zu konzentrieren und was nicht dazugehört, auszuschalten. Und bei der Achtsamkeit geht es darum, den Fokus weitwinkelartig aufzumachen und das, was da ist, im Grunde wirken zu lassen. Es geht auch darum, mich selbst wahrzunehmen, meine eigenen Gedanken und Gefühle bewusst zu haben. Wenn ich gestresst bin und jemand mich fragt, wie geht's dir, habe ich ehrlich Mühe, das zu benennen, weil ich denke an die Aufgabe oder ich habe meinen Kalender im Blick, aber ich habe keinen Zugang zu meinem Gefühl. Ich kann nicht sagen, ob ich mich freue, ob ich ärgerlich, ob ich wütend bin. Das gelingt mir erst, wenn ich mich darauf einlasse. Bei der Achtsamkeit braucht man eine gewisse Neugier, eine Offenheit, eine Aufgeschlossenheit. Ich möchte kurz eine kleine Geschichte vorlesen, die das ein bisschen verdeutlicht. Sie können sich dazu ganz entspannt auf ihren Plätzen hinsetzen und einfach es genießen, dass sie etwas vorgelesen bekommen. Passiert ja auch nicht allzu oft. In Washington spielt ein Mann an einem kalten Januarmorgen Violine. Nach etwa 4 Minuten erhält er seinen ersten Dollar. Eine Frau wirft den Dollarschein in seinen Hut, während sie vorübereilt. Der Musiker spielt die Chagon von Johann Sebastian Bachs Partita für Violine Solo in D-Moll. Eines der großartigsten Musikstücke, die je geschrieben wurden. Unerhört schwer zu meistern, wie jeder Violinist weiß. Der Geiger an der Metrostation beherrscht das Stück tadellos. Er beseelt es regelrecht. spielt mit Enthusiasmus und tiefster Empfindung. Dann spielt er Ave Maria von Franz Schubert, danach Manuel Pontes, emotionales Stück Estrelita, anschließend etwas von Jules Massenet und eine fröhliche Gavotte von Bach. 1100 Leute gehen vorüber. Nur 7 bleiben stehen und hören zu. Der Musiker nimmt $32 ein. Als eine Dreiviertelstunde vorüber ist und auch die 7 Leute gegangen sind, hört er auf zu spielen. Niemand von den Vorbeieilenden nimmt Notiz davon oder applaudiert gar für die Darbietung. Der Mann packt seine Geige ein und verlässt die Metrostation. Er heißt Joshua Bell und ist einer der besten Geiger der Welt. Auf seiner Violine im Wert von 3,5 Millionen Dollar, 1713 gebaut von Antonio Stradivari, hat er meisterhaft Musik gespielt, wie 2 Tage zuvor in der ausverkauften Symphony Hall in Boston. Nur, dass die Leute dort die Plätze zu einem Durchschnittspreis von $100 erworben haben. Die Washington Post hatte ihn zu dem Experiment überredet, verkleidet als Straßenmusiker an der Metrostation aufzutreten. Sie wollte herausfinden, ob wir Schönheit in einem alltäglichen Umfeld wahrnehmen können, auch wenn uns der Zeitpunkt nicht passt, und ob wir uns Muße nehmen, sie wertzuschätzen. Von den 1100 Passanten blieben nur 7 stehen, um dem musikalischen Genie zuzuhören, während es wundervolle Musikstücke auf einem Weltklasse-Instrument spielte. Wie viele Gelegenheiten verpassen wir, während wir durchs Leben hasten? Schlimmer noch, verlieren wir in der postmodernen Zeit das Empfinden für Schönheit? Können wir sie in unserem Lebenstempo überhaupt noch wahrnehmen? Wozu ist Achtsamkeitsgut? Zum einen für unseren Körper. Zivilisationskrankheiten, Verspannungen, Schmerzen nehmen zu, wenn dieses Gleichgewicht aus der Balance geraten ist. Der Meditationsforscher Ulrich Ott von der Uni Gießen zieht als Fazit seiner Untersuchung: Achtsamkeit verändert das Gehirn. Gehirn ist ein Trainingsorgan und Achtsamkeit ist quasi das Werkzeug. Wer immer wieder achtsam mit sich umgeht, der hat einfach eine andere Hirnstruktur. Sarah Laser von der Harvard-Universität hat festgestellt, dass die Hirnrinde um 5% dicker ist bei Menschen, die also regelmäßig Achtsamkeitsübungen durchführen. Für die Psyche ist es auch wichtig. Die Rückfallquote zum Beispiel von Menschen, die unter Depressionen leiden, ist um 50% gesenkt, wenn in der Therapie Achtsamkeitsübungen Anwendung finden. Und sie ist auch gut für die Seele. Viele streiten ja die Existenz Gottes nicht ab. Er wird überall gesucht. Suche ich Gott in der Realität, im Hier und Jetzt, dann bin ich schon angekommen. Henry Nguyen schreibt dazu: Du sollst beten und du sollst in die Stille, denn das schafft Raum für die Stimme Gottes, die dir sagt, dass du der Geliebte bist. Wenn du nicht betest, rennst du herum und bettelst um Bestätigung, um Lob und Erfolg, und dann bist du nicht frei. Wie geht nun Achtsamkeit? Ich lade Sie kurz zu einer kleinen Übung ein. Können Sie gleich vom Platz aus tun. Sie setzen sich einfach bequem hin und erspüren mal, ob der Stuhl, auf dem Sie sitzen, bequem ist. Wie sich das Polster anfühlt, wie sich die Rückenlehne Ihrem Rücken anpasst. Vielleicht finden Sie auch einen Blick hier im Raum. Sie haben bestimmt schon gemerkt, dass es ein klein wenig dunkler geworden ist im Laufe der Zeit, in der wir jetzt hier drin sitzen. Sollten Sie die Augen schließen, dann merken Sie auch, dass Sie nicht allein sind. Es gibt noch ein paar Menschen zusätzlich hier im Raum und es ist eine bestimmte Atmosphäre auch im Raum. Wie gut kann ich bei mir sein? Ist das jetzt vertane Zeit oder ist es wertvolle Zeit? Weil genau diese Frage kommt in Berührung mit meinem Selbstkonzept. Und was hindert uns am achtsamen Umgang mit uns selber? Nicht nur das hastige, sondern auch das gleichzeitige Tun. Das hastige Tun ist, dass wenn ich einfach drauf loslege, ohne zu planen und vor allen Dingen, wenn ich keine Pausen einplane und auch das gleichzeitige Tun. Es ist viel effektiver, wenn ich zum Beispiel neben dem Essen noch lese, wenn ich neben dem Autofahren noch telefoniere. Aber mir geht dabei einiges verloren. Am Jahresanfang war ich mit meiner Familie in einem Café und wir merkten, dass am Nebentisch, also habe ich so gemerkt, war irgendetwas komisch. Und als ich rüber geblickt habe, habe ich da 5 junge Menschen gesehen, die sich offensichtlich kannten, offensichtlich auch miteinander befreundet waren. Die hatten sich ein Getränk bestellt und auch einen leckeren Kuchen. Und das Interessante war, dass sie kein Wort miteinander gesprochen haben. Die hatten jeder ein Smartphone und spielten Pokémon Go. Und ich fand das so grotesk. Sie haben sich da verabredet, um sich zu treffen. Ist immer die Frage, was ist die Motivation, in ein Café zu gehen? Entweder um genussvoll zu kosten, wie dieser Cappuccino hier schmeckt, oder um jemanden in die Augen zu sehen, mit dem ich mich verabredet habe, oder um interessiert zuzuhören, welche Geschichte mir der andere erzählt. Und ich denke, wenn so eine Gleichzeitigkeit passiert, da habe ich weder einen Genuss von diesem Getränk oder von dem, was ich mir zu essen bestellt habe, noch habe ich eine Begegnung, wirklich eine reale Begegnung gehabt. Und das passiert gar nicht so selten. Ein achtsamer Umgang verhindert diese Überforderung, dass am Ende man auch im Grunde leer bleibt. Wenn ich stehe, stehe ich. Wenn ich sitze, dann sitze ich. Wenn ich liege, liege ich. Das hat mal ein Weiser geantwortet, der gefragt wurde, weshalb er trotz seiner großen Aufgabe immer so gelassen ist. Dass es ihm eine große Hilfe ist, er ist ja ein sehr auch leidenschaftlicher Arbeiter. Ich habe ihn persönlich kennenlernen dürfen. Er bekommt immer noch Gesprächsanfragen und immer noch auch Vortragsanfragen, obwohl er schon auf die 90 zugeht. Und seine Frau hat als Hilfe ihm in seinen Jahresplaner 3 Fragen hingeschrieben. Die erste Frage, muss ich das tun? Die zweite Frage, muss ich das tun? Und die dritte Frage, muss ich das jetzt tun? Und ich denke, diese 3 Fragen können auch für uns zur Hilfe werden, dass wir uns auch nicht zu wichtig nehmen. Und wenn uns eine Sache am Herzen liegt und wir aber merken, unsere Kraftreserven sind jetzt ein bisschen erschöpft, dass wir einfach überlegen, wer könnte das denn auch tun? Oder vielleicht ist das auch in einem halben Jahr erst dran. Wichtig ist, dass wir manchmal auch so ein Stück auch zurücktreten aus der Situation und einfach den Blick für den Himmel haben. Den Blick für die Blume am Wegesrand oder das Eichhörnchen, was über die Straße hüpft und einfach so unser Herz erfreuen will. Vor allen Dingen Menschen, die oft in den Medien unterwegs sind, werden staunen, was es gerade draußen so zu sehen, zu hören und zu riechen gibt. Wenn es um die Achtsamkeit geht, dann gehört unbedingt auch der Geschmackssinn dazu. In der Regel, so in unserem kulturellen Hintergrund, wir essen viel zu schnell. Wir nehmen manchmal gar nicht richtig wahr, wie das schmeckt. Und da ist es gut, wenn wir einfach achtsam essen. Erstmal das Brötchen genussvoll riechen, erstmal auf uns wirken lassen. Da gibt es jemanden, der ist nachts aufgestanden, hat, als ich noch geschlafen habe, sich in die Backstube hingestellt und hat dieses Brötchen gebacken. Das ist so ein Grund zur Dankbarkeit. Und dann kann man das einfach genussvoll aufschneiden und reinbeißen und auch wirklich schmecken. Wie schmecken die ersten Erdbeeren aus dem Garten oder ein kühles Bier nach einer anstrengenden Wanderung? Man kann auch Wartezeit, die man nicht eingeplant hat, zu einer wertvollen Zeit machen, indem ich zum Beispiel bete oder mir irgendetwas überlege, einen Gedanken nachgehe, den ich mir sonst nicht gestatten würde. Wir füttern nicht nur unseren Körper mit den Dingen, die wir essen, sondern wir füttern quasi auch unsere Seele. Und das ist so die Frage, womit füttere ich meine Seele? An wen denke ich zum Beispiel, wenn ich vor einer schwierigen Aufgabe stehe? Da möchte ich Sie kurz einladen zu einer zweiten Achtsamkeitsübung, zu der Sie ja, sich auch wieder ganz bequem hinsetzen. Bei dieser Übung können Sie gerne, wenn Sie möchten, auch die Augen schließen oder sich einen Punkt im Raum suchen, der, ja, auf den Sie gut bei sich sein können. Sie stellen sich bitte vor, Sie sind Besitzer eines Theaters, Ihres eigenen Theaters. Und der Eingang ist hinten, Sie gehen in dieses Theater hinein. Vor Ihnen liegen die leeren Zuschauerbänke. Und es ist ein großer Vorhang zu sehen, der ist noch geschlossen. Und auf Ihr Signal öffnet sich dieser Vorhang. Und jetzt tritt auf die Bühne eine Person, mit der Sie Schwierigkeiten haben. Das kann ein kleiner Konflikt sein, jetzt aus der letzten Woche, oder auch etwas, ein größeres Thema. Und Sie überlegen sich einen Satz, den diese Person sagt, oder eine typische Geste. Und Sie reagieren auf diese Geste oder auf diesen Satz. Und jetzt spüren Sie bitte mal in Ihrem Körper, wie sich das anfühlt, in dieser Schauspielszene zu sein. Und zwar können Sie beginnen bei Ihrem Kopf, über den Schulter-Nackenbereich, den Brustbereich, Bauch und das Becken, die Oberschenkel bis zu den Fußspitzen. Und auf einer Skala von 1 bis 10, also 1, mir geht's richtig gut, und 10, mir geht's richtig schlecht, versuchen Sie mal für sich selber eine Zahl zu finden. Jetzt geht der Blick wieder auf die Person auf der Bühne. Sie sind der Regisseur. Sie ordnen an, dass diese Person hinter der Bühne verschwindet. Und jetzt tritt eine Person auf die Bühne, die Sie richtig, richtig gern haben. Es kann auch jemand sein, in den Sie richtig verliebt sind. Und auch diese Person sagt etwas. Und Sie sagen etwas oder gibt eine Mimik oder Gestik. Und Sie spüren mal in diese Situation ein. Und gucken jetzt auch wieder, wie es Ihrem Körper dabei geht. Beginnend vom Kopf, über den Schulter-Nackenbereich, den Brustbereich, den Bauch, über das Becken. Und auch jetzt finden Sie bitte wieder eine Zahl auf einer Skala von 1 bis 10. 1, mir geht es richtig gut, und 10, mir geht es richtig schlecht. Wie es Ihnen jetzt geht. Die Gedanken kommen wieder zu dieser Person. Auch wenn es Ihnen schwerfällt, sie wird hinter die Bühne geschickt. Der Vorhang schließt sich. Sie öffnen langsam wieder die Augen, können sich etwas regeln. Sie sind wieder hier im Veranstaltungssaal. Darf ich fragen, ob es bei dieser körperlichen Wahrnehmung eine ob es zwei verschiedene Zahlen gab oder ob es eine Zahl gab. Bitte mal um Handzeichen, bei wem war das verschieden? Sehr schön. Vielen Dank, ganz herzlichen Dank, dass Sie mitgemacht haben. Ist ganz unspektakulär, weil Ihr Nachbar hat davon nichts mitbekommen. Was zeigt uns diese Übung? Obwohl weder die eine noch die andere Person nicht real hier im Raum war, nehme ich mal an, hat es derartige Gefühle bei Ihnen erzeugt, die ganz unterschiedlich waren. Und das ist so ein Schlüssel für unsere Gedanken. Wenn ich vor einer schwierigen Aufgabe stehe, ist es die Frage, ob ich die Kritik eines Menschen, der mir zu schaffen macht, im Ohr habe oder ob ich ermutigende Worte oder auch zum Beispiel Gottes Zuspruch einfach mit hineinnehme, weil das ist einfach ein Unterschied. Das ist zum Beispiel Achtsamkeit. Ich entscheide über meine Gedanken. Das macht niemand von außen. Ich entscheide das. Wozu oder warum ist diese Achtsamkeit so wirksam? Normalerweise reagieren wir unmittelbar auf einen Reiz. Ich habe vorhin die Frage gestellt bekommen, was mich ärgert. Genau so reagieren wir. Es passiert etwas, ich reagiere sofort. Bei der Achtsamkeit wird quasi wie so ein Puffer dazwischen gestellt, dass ich eine kurze Zeit habe, auch anders darauf zu reagieren. Und darum geht es, erstmal mich sozusagen ein Stück rauszunehmen aus der Situation, mich in einen anderen Fokus auch zu stellen. Diese Übung mit dem Theater bedeutet, nicht die Leute treten einfach auf die Bühne, sondern ich entscheide das, wen ich auf meine innere Bühne lasse. Ich entscheide das, Sie entscheiden das, jeder entscheidet das selbst. Dieses Gegenwärtigsein ist in unserer Kultur überhaupt nicht selbstverständlich. Unser Alltag ist oft ein Hin und Her zwischen maschinengleichen Aufgaben erledigen oder passiver Zerstreuung, etwa vor dem Smartphone. Und es ist wirklich eine Herausforderung, aus dieser Halbautomatik herauszukommen. Als der Winter doch mal stattgefunden hat, im letzten Winter hat unsere Tochter abends nach dem Abendbrot uns eingeladen zu einem Schneespaziergang. Das war so ungewöhnlich und wir haben uns überreden lassen und ich erinnere mich noch so gerne daran. Das war so, ich sage es mal, eine Viertelstunde Urlaub, weil wir hatten kein Ziel, es gab nichts zu erledigen. Und wir haben einfach so Spuren im Schnee gemacht und haben versucht, ihr zu folgen. Und es musste jeder mal vorneweg gehen. Das ist einfach eine Wohltat, das Knirschen des Schnees zu spüren oder barfuß über eine taubesetzte Wiese zu laufen. Das ist nicht nur Kindern vorbehalten. Das können wir auch in jedem Alter tun. Es gibt ein neues Buch, das liegt auch da hinten, warum Ruhe unsere Rettung ist. Und das weist auch, also ich finde diesen Titel sehr, sehr bemerkenswert. Jesus selbst hat es uns vorgemacht. Er hat sich, bevor er sozusagen wirksam geworden ist und durch das Land gezogen ist, sich erstmal zurückgezogen. Und auch während seinem Wirken hier auf dieser Erde, da gab es oft viel zu tun, hat er sich trotzdem zurückgezogen, hat nicht erstmal alle gesund gemacht und alle Predigtaufgaben, Anfragen bedient, sondern er hat sich zurückgezogen, weil er wusste, dass er einfach diesen Kontakt mit seinem Vater braucht. Bei Markus steht es, dass er das auch zu seinen Jüngern gesagt hat. Die Jünger kamen zu Jesus zusammen und verkündeten ihm alles, was sie getan und gelehrt hatten. Und er sprach zu ihnen, geht hier ihr hin in eine einsame Stätte und ruht euch aus. Denn es waren viele, die kamen und gingen und sie hatten nicht Zeit genug zum Essen. Wir haben heute einen ganz anderen Vorschlag. Wenn wir nicht zum Essen kommen, dann machen wir noch schneller oder holen noch mehr Leute ran, dass die Arbeit gemacht wird. Und er sagt, lasst die Arbeit Arbeit sein, ruht euch erstmal aus. Und vor allen Dingen ganz wichtig, zieht euch zurück. Also lenkt euch nicht ab, sondern zieht euch zurück. Und das ist ein echter Unterschied, ob ich mich zerstreue oder ob ich mich wirklich zurückziehe. Wir brauchen diese Pausen. Und es ist ganz bedeutsam, was wir in diesen Pausen tun. Martin Luther hat gesagt, wenn du wenig zu tun hast, dann bete eine Stunde. Und wenn du viel zu tun hast, dann bete 2 Stunden. Hoppla, denken wir, das geht doch rechnerisch überhaupt nicht auf. Da fehlt doch noch eine Stunde, die mir von der Arbeit verloren geht. Da wird es doch noch stressiger. Und hier tritt unser Leistungsgedanke wieder ein. Oder könnte eintreten. Okay, ich bete etwas länger, damit ich noch fitter bin für die Sache, die ich dann in der kürzeren Zeit erledigen soll. Aber nein, ich kann Gott und auch unseren Glauben nicht optimieren. Es ist vielmehr die Einladung, aus dem Hamsterrad auszusteigen, aus dem Leistungskarussell. Das Gebet, die Begegnung mit Gott ist nämlich zweckfrei. Wenn ich bete, wenn ich die Gegenwart Gottes suche, dann gewinne ich eine neue Blickrichtung in meinem Chaos. Was passiert noch? Ich finde meine Identität, die mir im Wesentlichen von Gott selbst gegeben ist. Ich folge einer Einladung von jemandem, der mich unendlich lieb hat, so wie es kein Mensch tun kann, der alles, selbst sein Leben gegeben hat. Mit so jemandem verbringe ich meine Zeit, wenn ich mit Gott rede, wenn ich im Gebet vor ihm bin. Im Gebet kann ich alles ausbreiten und vor allen Dingen auch das, was mir auf der Seele liegt, das, was ich nicht geschafft habe, was ich nicht erledigt habe. Der ehemalige Rektor des Diakonissenhauses, Rektor Fink, der hat so ein Bild gebraucht, dass er am Abend sich wie so eine Karawane vorgestellt hat, in dem die Kamele diese ganzen Lasten tragen. Und es war gut zu sehen, wie diese Karawane sozusagen zu Gott hingeht und diese Last nicht mehr bei mir ist für die Dinge, die ich nicht schaffen konnte. Es ist auch gut, in meiner Ohnmacht nicht allein zu sein. Ich habe ein Gegenüber, wo ich sozusagen meine Schwäche auch selber besser aushalten kann. Und einfach dieser Umstand, ich darf sein. Der Schlüssel für Gelassenheit ist die innere Stärke und die innere Stärke ist die Gemeinschaft mit Gott. Ebenfalls im Alten Testament gibt es einen Vers, der heißt, Knaben werden müde und matt, Jünglinge fallen, die aber auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Ebenfalls etwas Zweckfreies ist die Bewegung, das Laufen. In einem Buch, was da hinten auch steht, wo es so um verschiedene Erholungsmethoden gibt, es gibt also, ich kann mich im Schlaf erholen, das wäre ganz passiv. Ich kann mich aber auch in der Bewegung erholen. Und was auch gut eine Prävention gegen Burnout ist, ist Laufen bis zur Erschöpfung. Da wird im Grunde der Kopf frei, die Seele frei. Von einem Pastor, der das Laufen für sich entdeckt hat, der hat in einem Artikel Mein Lauf zu Gott geschrieben. Der Lauf, der Rhythmus der Schritte macht den Kopf frei und klar und schafft der Seele Freiraum. Manche begegnen Gott auch eben einfach in der Bewegung, in der Natur. Was ebenfalls ein Schlüssel für innere Stärke ist, ist die Dankbarkeit. Martin Grabe sagt, Dank ist ein wesentlicher Schlüssel zum Glück. Dankbarkeit lässt sich auch lernen, indem man achtsam ist, die Schöpfung beachtet, den anderen Menschen beachtet und das Gute, das mir entgegenkommt. Indem wir Gott loben, was ein christlicher Weg ist, verändern wir uns selbst. Stress lass nach und das wäre uns das Liebste, dass so einfach wie er gekommen ist, er auch wieder geht. Aber so einfach ist das nicht und das tut der Stress auch nicht, dass er uns einfach in Ruhe lässt. Wir sind gefragt, jeder Einzelne, ganz persönlich in seiner Situation ist gefragt. Zusammenfassend, was stärkt uns? Ich beginne mit dem zuletzt genannten, ich übe Dankbarkeit. Und ich halte Maß. Das heißt, ich überlege mir, wie viel ich von den Dingen selber leisten kann und brauche, die ich, ja, die auf mich zukommen. Ich achte andere und deren Arbeit. Ich beachte meine individuellen Voraussetzungen. Das heißt, ich vergleiche mich nicht mit dem anderen, der viel mehr schafft, weil er einfach ein anderer Typ ist. Wir tun gut daran, einfach ein Ja zu unserem Naturell, zu unserem Charakter zu sagen und zu gucken, was passt denn zu mir, welche Aufgabe passt zu mir und uns nicht zu vergleichen. Ich bejahe meine Eigenverantwortung. Das heißt nicht, mein Chef ist schuld, dass ich überlastet bin, sondern irgendwie, welchen Anteil habe ich daran, dass ich genau diese Aufgabe jetzt habe. Dieser achtsame Lebensstil, also der achtsame Umgang mit mir, mit meinem Nächsten, das ist auch, ja, das stärkt uns letztlich. Und als Christ verbringe ich natürlich Zeit mit Gott, das stärkt uns. Da kann ich ohne Leistung zu einem Sinn finden, zu meinem Sinn finden. Wir hören immer wieder, was noch zu tun ist. Aber Romano Guardini sagt, der Sinn meines Wesens liegt in dem Geheimnis, dass Gott gewollt hat, ich soll sein. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.